Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Jesus in Bethanien, das liegt auf der anderen Seite des Ölbergs, nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Dorthin hatte sich Jesus zurückgezogen, kurz vor dem Passafest, wenige Tage vor seiner Gefangennahme, kurz vor seinem Tod. Jesus und seine Freunde waren eingeladen zum Essen bei Simon. Die Männer waren beieinander, lagen zu Tisch. Und da betritt eine Frau den Raum. In der Hand ein kleines Alabastergefäß mit Nardenöl. Teuerstes Öl zur Hautpflege. Kosmetik für die oberen 1000. Die Frau öffnet das Gefäß, gießt Jesus den Inhalt über den Kopf, salbt ihn. Nimmt vorweg, was die drei Frauen die eine Woche später zum Grab Jesu kommen, nicht mehr werden tun können. Die drei Frauen wollten den Leichnam Jesu mit wohlriechenden Ölen salben, doch sie werden das Grab nur leer finden. Die namenlose Frau in unserer Geschichte salbt Jesus und sie ersetzt damit nicht nur die später unmöglich gewordene Salbung, die später unmöglich gewordene Totensalbung, sie überbietet sie sogar. Denn das Nardenöl ist kostspielig und es kommt keinem Toten, sondern dem noch lebenden Mann zugute, der wenig später auf seinem Kopf die Dornenkrone tragen muss. Von all dem aber ahnen die Anwesenden nichts. Im Gegenteil, einige sind peinlich berührt, andere machen ihrem Ärger Luft, empören sich über diese sinnlose Verschwendung. Nach dem Evangelisten Matthäus sind es sogar die Jünger selbst, die zornig werden. Was soll dieser Unsinn? Fragen sie vorwurfsvoll und fahren die Frau an. 300 Silberstücke hat das Öl gekostet. Mehr als 300 Denare. Mehr als der Lohn eines einfachen Arbeiters im Jahr. Heute vielleicht 35.000 Euro. Ein Parfum für 35.000 Euro. Einfach so ausgegossen, auf einmal. Was für eine sinnlose Verschwendung ist das denn? Das ist nicht nur unvernünftig, das ist auch unmoralisch. Denn was hätte man mit diesem Geld alles Gutes tun können? Alles Sinnvolles bewirken können. Und so fingen sie an zu rechnen. Wie viele Arme wären davon satt geworden? Wie vielen Menschen hätte man helfen können? Wie gut ich den Ärger verstehen kann. Brot für die Welt statt Parfum für Jesus. So das einhellige Urteil der Leute. Und das klingt so vernünftig. Auch für uns heute. Meine Frau und ich waren schon öfter mit Reisegruppen in Rom, haben unter anderem Barockkirchen angeschaut mit ihrem Prunk. Reich verziert und an Gold wurde nicht gespart, schon gar nicht in Rom. Und da kommt regelmäßig die Frage auf, wie kann man es rechtfertigen, Kirchen mit Gold zu verzieren, während woanders Kinder verhungern? Was soll diese Verschwendung? Die Kirche soll sich doch lieber um die Armen kümmern, sollte Reichtümer verkaufen und mit dem Geld etwas Gutes tun, etwas Sinnvolles, anstatt prächtige Kirchen zu bauen. Oder wozu braucht es eine teure Orgel in der Kirche für viele hunderttausend Euro? Wir waren gerade in Trier. 3,5 Millionen hat diese Orgel gekostet in der Basilika, in der Konstantinsbasilika. 3,5 Millionen. Würde es nicht auch ein gutes Keyboard für 2.000 bis 3.000 Euro tun? Und den Rest könnte man spenden für ein soziales Projekt. Wäre das nicht viel vernünftiger, viel besser angelegtes Geld, viel menschlicher? Oder hier in Gnadenthal. Hier gibt es viele schöne, aufwendig renovierte Gebäude. Man gibt nicht nur Geld für notwendige Reparaturarbeiten aus, sondern auch für Dinge, die die Räume einfach nur schöner machen. Ist das nötig? Klar, man könnte theoretisch auch in einer... Ja, danke. Man könnte aber theoretisch auch in einer Baracke feiern. Also, wozu diese Ausgaben? Wird Geld hier nicht zum Fenster rausgeschmissen? Brot für die Welt statt Parfum für Jesus. Das haben die Jünger gefordert und oft stimmen auch wir in diese Forderung gerne mit ein, denn sie klingt so vernünftig, so plausibel, so edel. Was die Frau getan hat mit dem kostbaren Parfum, diese Verschwendung ist durch nichts gerechtfertigt. Vor der moralischen und rechnenden Vernunft war das unverantwortlich. Aber ihr ahnt schon, was nach unserem Urteil als unvernünftig gewertet wird, sieht in Jesu Augen anders aus. Jesus rechtfertigt diese Frau. Ganz unerwartet findet sie in Jesus einen Anwalt. Lasst sie in Frieden, sagt er. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an mir getan. Ja, Jesus wertet diese Tat als schön. Das soll einer verstehen. Jesus, du hast dich doch auch immer für die Armen eingesetzt. Und hast du nicht dem reichen Jüngling gesagt, dass er alles verkaufen soll und das Geld den Armen geben soll? Was meinst du? Sie hat eine schöne Tat an mir getan. Da müssen wir noch mal etwas genauer hinschauen. Jesus redet hier nicht einfach nur von einem guten Werk, so wie es die meisten Bibeln, eben auch die Einheitsübersetzung, übersetzt, sondern er redet von einem schönen Werk. Jesus wertet die Tat dieser Frau als schön. Und dieses Wort, was er da gebraucht, ist das gleiche Wort, mit dem Gott ganz am Anfang der Welt, seine Schöpfung beurteilt. Und Gott sah an alles, was er getan hatte, und siehe, es war sehr schön. Das war kein moralisches Urteil, ein gutes oder ein böses Werk. Nein, das war ein staunender Ausruf. Das war Lobpreis. Das war Jubel zur Ehre Gottes. Alles sehr schön. Die Tat der Frau, in den Augen der Anwesenden war sie eine Verschwendung. In den Augen Jesu war es ein schönes Werk. Denn diese Frau erkennt und versteht, wer Jesus ist. Sie gibt Jesus die Ehre. Wie macht sie das? Sie gibt Jesus die Ehre, indem sie sich ganz hingibt. Sie zeigt Jesus ihre Liebe, indem sie sich ihm ganz schenkt. Sie rechnet nicht, sie liebt. Liebt verschwenderisch. Ihre Tat ist Antwort auf die große Liebe Jesu. Jesu geht den Weg des Leidens, den Weg ans Kreuz. Jesus geht in die Hölle aus Liebe zu uns. Der Kirchenliederdichter Johann Hermann drückt es in seinem Passionslied Liebster Jesu treffend aus. O große Lieb, o Lieb ohn alle Maßen, die dich gebracht auf diese Marterstraßen. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Diese Lieb ohn alle Maßen dankt die Frau mit ihrer verschwenderischen Tat. Sie rechnet nicht, sie liebt. Und sie zeigt Jesus diese Liebe. Wie zeigen wir Jesus unsere Liebe? Wie zeigst du Jesus deine Liebe? Ich denke da an einen jungen Mann, ein echter Morgenmuffel. Doch seit er Christ geworden ist, steht er jeden Morgen eine halbe Stunde früher auf, betet und liest in der Bibel. Das ist meine Jesuszeit, sagt er strahlend. Er gönnt sich diese Zeit. Und damit ehrt er Jesus und zeigt ihm, wie viel er ihm bedeutet. Oder ich denke an eine Frau, sie ist in einer verantwortungsvollen Position im Beruf, hat nur 6 Wochen Urlaub im Jahr, aber 2 Wochen davon gibt sie bewusst Jesus. Fährt als Mitarbeiterin mit auf eine Sommerfreizeit, kauft ein und kocht für 60 Jugendliche 2 Wochen lang. Das ist mein Beitrag zum Gelingen der Freizeit. Ich tue es für Jesus, sagt sie. Und drückt damit ihre Liebe zu Jesus aus. Oder ich denke an die ältere Frau, die jeden Sonntag in den Gottesdienst geht. Und sie sagt, ich tue das nicht für mich zuerst, weil mir das jedes Mal auch was bringt, sagt sie, sondern ich gehe in den Gottesdienst, weil ich damit Jesus ehren möchte. Was für ein Unsinn, sagen die Freunde. Was für eine Verschwendung. Du kannst deine Zeit, dein Geld, deine Kraft sinnvoller einsetzen. Brot für die Welt statt Parfum für Jesus. Das ist doch so einleuchtend. Doch Jesus lässt diese Alternative nicht gelten. Er sagt, Arme, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Ihr könnt sie nicht übersehen und ihr dürft sie auch nicht übersehen. Den Armen zu helfen, ist eure Pflicht. Doch ihr seid auf dem Irrweg, wenn ihr die gute Tat gegen die Schöne ausspielt. Ihr seid auf dem Irrweg, wenn ihr die Nächstenliebe gegen die Gottesliebe ausspielt. Wenn ihr das Kriterium der Effektivität und der Nützlichkeit zum Maß aller Dinge erhebt. Wenn ihr das Christentum auf Mitmenschlichkeit und Solidarität reduziert. Der Welt mag das vernünftig erscheinen. Und ihr könnt bestimmt auch mit gesellschaftlicher Anerkennung rechnen für eure sozialen Taten. Aber Christsein ist weit mehr als Armenfürsorge, mehr als Diakonie. Die Frau in unserer Geschichte sieht in Jesus eben nicht nur ein ethisches Vorbild, einen guten Menschen oder einen großen Lehrer. Sie sieht in Jesus auch den Gesalbten, den König der Könige, den Messias, den Geliebten. Und sie hat begriffen, was die körperliche Präsenz Jesu bedeutet. Denn noch ist Jesus da. Noch kann sie ihm ihre Liebe zeigen. Und so salbt sie ihn, verschwenderisch, ohne Maßen, ohne zu rechnen. Und das gewichtet Jesus höher als alles andere. Denn solange Jesus da ist, solange der Bräutigam da ist, sind der Feier seiner Präsenz alle anderen Dinge unterzuordnen. Etwa das Fasten und sogar die Armenfürsorge. Beides sonst ganz wichtiger Bestandteil der Kernbotschaft von Jesus. Die Frau liebt Jesus. Ihr Herz brennt für Jesus. Und das ist die schöne Tat. Und darum ist sie so verschwenderisch. Die Not der Jünger sind ihre kalten Herzen Jesus gegenüber. Und darum werden sie zornig über die Vergeudung. Sie sind noch nicht brennend in der Liebe. Judas wird Jesus verraten, Petrus wird Jesus verleugnen und sie alle werden fliehen und Jesus allein zurücklassen im Garten mit den Soldaten. Welche Frage stellt Jesus, der auferstandene Christus, wenige Tage später dem Petrus als Erste? Petrus, hast du mich lieb? Das ist das Erste. Und darum geht es. Hast du mich lieb? Natürlich ist Liebe etwas Intimes. Es ist eine Einstellungssache. Ein brennendes Herz, das berührt mein Innerstes. Aber Liebe zeigt sich an meinen Taten. An ihnen wird meine innere Einstellung sichtbar. Welchen Sinn hat es zum Beispiel, wenn ich meiner Frau einen Strauß Blumen mitbringe? Die beginnen nach einer Woche zu welken. Ist das nicht Geldverschwendung? So kann man fragen, ja. Ich tue es trotzdem, weil ich sie lieb habe. Und ich behaupte, die Gestaltung gottesdienstlicher Räume verrät, wie weit Menschen hingerissen sind von der Liebe Jesu. Ein schöner Raum kann die Schönheit Gottes widerspiegeln. Die Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern, spiegelt wider, wie angerührt und wie begeistert wir sind von der Liebe Jesu. Und wie ich meine persönliche stille Zeit gestalte, wie ich überhaupt meine Zeit und meine Kraft und mein Geld einsetze, spiegelt wider, was mir Jesus im Tiefsten bedeutet, mehr als das Bekenntnis meiner Lippen. Die entscheidende Frage bei allem ist, tue ich es aus Liebe zu Christus. Er hat mich zuerst geliebt. Er ist für mich in den Tod gegangen, damit ich Anteil gewinne an der Fülle seines Lebens, das keinen Tod mehr kennt. Und von dieser Fülle darf ich nehmen, Gnade um Gnade. Brot für die Welt statt Parfum für Jesus. Jesus lässt diese Alternative nicht gelten. Die Frau in unserer Geschichte hat das begriffen. Und darum wird man von ihr und von ihrer schönen Tat in aller Welt erzählen, wann immer das Evangelium verkündigt wird. Amen.